Wo ist er? Es ist eine Frage, die Menschen durch die Jahrhunderte bewegt hat und heute bewegt. Und ich denke, ihr kennt diese Frage aus eurem eigenen Nachdenken. Spätestens darum, wo man anfängt, ins Gespräch zu kommen über Gott, über Glaube, wird das eine der ersten Fragen sein, die auf den Tisch kommt. Ja, wenn Gott so ist, wie du da behauptest, wie erklärst du denn dann das, was in dieser Welt los ist? Und es ist eine Frage, die läuft auf, ich will mal sagen, auf verschiedenen Ebenen. Das ist eins der großen philosophischen und theologischen Probleme. Ein schottischer Philosoph, David Hume, 18. Jahrhundert, hat es so auf den Punkt gebracht. Entweder Gott ist willig, das Böse zu verhindern, aber nicht fähig, dann ist er impotent. Oder er ist fähig, aber nicht willig, dann ist er bösartig. Aber ist er sowohl fähig als auch willig? Woher kommt dann das Böse? Das ist die Frage. Aber das ist nicht nur eine Beschäftigung für Philosophen, sondern es ist natürlich eine Frage, die uns ganz tief berührt. Gerade in Situationen wie denen, die wir gesehen haben. Gerade da, wo wir selber mit tiefem Leid konfrontiert sind. Bei uns selbst oder in unserem Umfeld. Was ist denn da jetzt los? Und das ist vielleicht das Erste, was man antworten kann, dass schlaue philosophische Antworten in der Situation, in der Not oft das Letzte sind, was jemand braucht. Also jemand, jetzt eine ausführliche Diskussion über die Theodizee-Frage mit dieser Mutter zu führen, wird nicht weit führen. Und ich musste an Hiob denken, im Alten Testament, der geschlagen wird, dem alles genommen wird, und er hat einige Freunde, oder die er dafür hielt, und die kommen ihn dann besuchen, als er ganz unten ist. Und die ersten 7 Tage sind die beste Zeit, denn da setzen sie sich einfach zu ihm, in seinem Leiden, in seinem Schweigen und schweigen mit ihm. Und sind bei ihm. Und dann fangen sie irgendwann an zu reden und dann fängt auch der Ärger an. Aber es ist gut, einfach dabei zu sein und es ist gut, dabei zu schweigen. Und es ist gut, solche Menschen zu haben, die dann nicht sagen, Kopf hoch, oder die nicht sagen, so, jetzt muss aber langsam das Leben mal wieder weitergehen, ist doch jetzt schon 3 Wochen her. Oder, weiß ich, ob ihr solche Begegnungen kennt. Ich kenne solche guten Ratschläge. Ach, ihr seid doch noch jung und so, habt das ganze Leben noch vor euch. Das sind ausgesprochen hilfreiche Aussagen. Und es ist gut, dann Leute zu haben, die einfach da sind, die mit schweigen, die auch mit weinen, die nicht gleich da alle richtigen Dinge sagen, die vielleicht eher dazu dienen, ihr eigenes Herz zu erleichtern als deins. Und ich möchte dir Mut machen, da wo du selber in Schwierigkeiten gerätst, oder schon vorher am besten, zu schauen, hast du solche Leute um dich rum, die so für dich da sein können, und bist du so jemand für andere? Da, wo Menschen in deiner Nähe in Not sind. Manchmal geht man dann gar nicht hin, weil man sagt, ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ja, vielleicht gibt's auch gar nichts zu sagen. Vielleicht ist es gut, einfach da zu sein. Und das ist so eine erste Sache, die ich sage, ich rede trotzdem jetzt hier ein bisschen, ich möchte jetzt hier nicht schweigen, aber das ist oft der beste Dienst, den wir erstmal tun können, einfach da zu sein. Aber dann ist es eben doch auch nötig, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Meistens nicht gerade, wenn es ganz akut ist, wenn es ganz brennt, aber vorher und hinterher. Es ist wichtig, diese Frage auch zu bewegen. Und ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich jetzt so ein paar Antworten, die ich jetzt aus dem Hut zaubern kann, sagen kann, so ist es. Also die Frage nach dem Leid wird am 14. November endgültig gelöst, hier in der Ansgarkirche. Die einfachen Antworten sind meist die falschen Antworten. Aber ich glaube doch, dass wir aus der Bibel und aus dem, was Christen über die Jahrhunderte entdeckt haben, einige Antworten oder einige Hinweise geben können und einiges auch betrachten wollen. Und eine erste Frage, die ich mit euch nachdenken will, ist: Beweist das Leid, dass Gott nicht existiert? Das ist eine Schlussfolgerung, die gezogen wird von vielen Menschen. Sagen also, wenn Gott gut und allmächtig ist, das funktioniert nicht. Wenn ein guter, allmächtiger Gott existieren würde, dann würde er ja das Leid beseitigen. Offensichtlich wird es nicht beseitigt. Also scheint dieser Gott nicht zu existieren. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber im Prinzip kann man das bei vielen Philosophen lesen und das ist auch die Meinung von vielen Leuten einfach ja auf der sogenannten Straße. Dazu will ich sagen, dass nicht nur das Christentum eine Antwort geben muss auf diese Frage nach dem Leid. Also jede Weltanschauung muss irgendwie mit dieser Frage sich auseinandersetzen. Warum gibt es dieses Leid? Wie gehen wir damit um? Das ist nicht eine exklusive Herausforderung für Christen. Und dann kann man ja überlegen, ich komme vielleicht mit diesem Dilemma nicht klar. Die Welt ist so kaputt und dann höre ich und glaube ich, dass Gott oder will glauben, dass Gott gut ist, dass er Liebe ist. Die Frage ist, wenn ich dann Gott aus dem System streiche, wird es dadurch besser? Wird es dadurch leichter? Wenn ich dann sage, okay, ich bin allein im Universum. Da ist überhaupt niemand, der, wo ich irgendeine Chance habe. Da ist noch nicht mal jemand, bei dem ich mich beschweren kann. Es ist ja ein interessantes Phänomen, dass selbst hartgesottene Atheisten an irgendeinem Punkt plötzlich anfangen, auf Gott zu schimpfen, den sie sonst immer geleugnet haben. Dann, wenn wir Gott streichen, dann ist unser Leiden wirklich die Folge irgendeines blinden Schicksals und wir sind wie Waisenkinder in einem leeren Universum. Aber es gibt noch ein Problem, wenn ich Gott aus der Rechnung streiche. Ein Atheist wird sagen, weil diese Welt so voller Bosheit ist, weil es so viel Sinnlosigkeit gibt, weil es so viel Ungerechtigkeit gibt, darum kann es keinen Gott geben. Die Frage ist aber, wenn es keinen Gott gibt, der die Maßstäbe setzt, wenn es keinen Sinn gibt, wenn es kein Gut und Böse gibt, das ist eigentlich die Folge dann, wie kann ich dann sagen, dass die Welt ungerecht ist? Versteht ihr? Also, woher leite ich das dann ab, wenn ich gerade gesagt habe, es gibt eigentlich kein Oben und kein Unten in diesem Universum und dann sage ich aber, das ist ungerecht, so wie es ist. Nach welchen Maßstäben beurteile ich das? C.S. Lewis, englischer Schriftsteller, hat sich sehr ausführlich mit diesen Fragen beschäftigt und macht das viel besser, als ich es kann. Deshalb möchte ich ihn einfach ein bisschen zitieren zu genau dieser Frage. Und für ihn ist das nicht irgendeine theoretische Auseinandersetzung mit dem, was irgendwer denken könnte, sondern er beschreibt seinen eigenen Weg. Er beschreibt das, was er selber gedacht hat, als er auf dem Weg zum Glauben war und noch nicht wusste, dass er auf dem Weg zum Glauben ist. Er schreibt in Pardon, ich bin Christ. Mein Argument gegen die Existenz Gottes lautete, die Welt sei grausam und ungerecht. Woher aber hatte ich meine Vorstellung von gerecht und ungerecht? Man kann eine Linie erst dann als krumm bezeichnen, wenn man weiß, was gerade Linien sind. Womit verglich ich diese Welt, wenn ich sie ungerecht nannte? Wieso konnte ich, der ich doch Mitakteur war, so heftig reagieren, wenn das ganze Theater, das wir Welt nennen, ohnehin von A bis Z schlecht und sinnlos war? Ein Mensch fühlt sich nass, wenn er ins Wasser fällt, weil er kein Meerestier ist. Ein Fisch empfindet das anders. Natürlich hätte ich sagen können, meine Vorstellung von Gerechtigkeit sei lediglich meine eigene private Idee. Aber damit hätte ich sie praktisch aufgegeben. Dann wäre auch mein Argument gegen Gott in sich zusammengefallen, denn es beruhte ja darauf, dass die Welt tatsächlich ungerecht ist und nicht nur darauf, dass sie nicht meinen Vorstellungen entspricht. Gerade als ich dabei war zu beweisen, dass es Gott nicht gibt, mit anderen Worten, dass die Welt von Grund auf sinnlos ist, sah ich mich gezwungen, einen Teil der Wirklichkeit, nämlich meine Vorstellung von Gerechtigkeit, als sehr sinnvoll gelten zu lassen. Damit aber erweist sich der Atheismus als zu einfach. Denn wenn die ganze Welt tatsächlich ohne Sinn wäre, dann hätten wir selbst gar keine Möglichkeit, dies zu begreifen. Gäbe es kein Licht in dieser Welt und darum auch keine Lebewesen mit Augen, um das Licht zu sehen, wir würden niemals wissen, dass es dunkel ist. Dunkel wäre ein Wort ohne Bedeutung. gäbe es kein Licht in dieser Welt und darum auch keine Lebewesen mit Augen, um das Licht zu sehen. Wir würden niemals wissen, dass es dunkel ist. Dunkel wäre ein Wort ohne Bedeutung. Also indem ich daran an der Ungerechtigkeit der Welt leide, gebe ich eigentlich Zeugnis davon, dass es eine Gerechtigkeit irgendwo gibt. Und wenn man das weiterdenkt, kann man sagen, das Problem ist eigentlich nicht das Böse in der Welt. Das Problem ist eigentlich das Gute in der Welt. Es wird nie gefragt, warum lässt Gott eigentlich das Gute zu? Wenn diese Welt hoffnungslos und sinnlos ist und Wertvorstellungen nur eine Frage des Geschmacks sind, dann ist das Böse kein Problem, dann gibt es kein Böses. Nach welchen Maßstäben, ja? Aber dann ist die Frage, wie erklären wir dann die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind? Und sei es auch die Trauer einer Mutter um ihr Kind, wie wir es gesehen haben. Oder die Liebe zwischen zwei Liebenden. Wie erklären wir unsere Faszination über die Schönheit dieser Welt? So etwas Alltägliches wie ein Sonnenaufgang. Wie erklären wir unseren Zorn auf die Ungerechtigkeit, die wir bezeugen? Und wie erklären wir unseren Genuss von Glücksmomenten? Es gibt natürlich dann Versuche, das alles irgendwie hormonell und rein biologisch zu begründen, aber wir spüren doch, dass das nicht weit genug geht. Also wir können, glaube ich, nicht die Schlussfolgerung ziehen, weil diese Welt so ist, kann es Gott nicht geben. Aber wenn wir dann festhalten, dass Gott gut ist, oder das festhalten wollen, ist trotzdem die Frage, woher kommt das Böse dann? Und warum müssen unschuldige Menschen leiden? So wird die Frage ja auch oft formuliert. Und dazu ist vielleicht als erstes zu sagen, dieser Zusammenhang, dass also das, was dir widerfährt, eine direkte Folge davon ist, wie du gelebt hast. Das ist eine Vorstellung, die überall verbreitet ist. Da bauen ganze religiöse Systeme darauf auf. Wenn du mal nach Indien gehst, dir den Hinduismus anschaust, da geht das über Generationen sozusagen. Also das ungeborene Kind, was leidet, wird bestraft für die Schuld aus einem früheren Leben. Aber dieser direkte Zusammenhang, du leidest, weil du vorher was Böses gemacht hast, ich glaube, den können wir einfach nicht halten. Und auch Jesus wendet sich ganz klar dagegen, als er gefragt wird, wer hat denn jetzt gesündigt, dass dieser Mensch blind ist? Sagt er, ihr stellt völlig die falsche Frage. Also es geschehen gute und schlechte Dinge. Und diese Dinge geschehen guten und schlechten Menschen, wenn man diese Kategorie überhaupt benutzen will. Und wir können nicht sagen, oh, der hat's verdient und der hat's aber nicht verdient. Die Frage wäre natürlich auch, wo ziehen wir die Grenze? Ab wann habe ich was Gutes verdient oder ab wann habe ich was Schlechtes verdient? Und wer beurteilt das dann? Aber ich kann nicht sagen, aha, weil du unschuldig bist, deshalb wird dir nichts Schlimmes passieren. Oder weil das so ein schlimmer Finger ist, deshalb wird der vors nächste Auto laufen. Wir freuen uns, wenn wir sehen, dass das Gute tatsächlich mal triumphiert. Wir freuen uns auch, wenn wir sehen, dass das Böse bestraft wird. Dass irgendein serbischer Kriegsverbrecher nicht noch 30 Jahre irgendwo als Heilpraktiker unterwegs ist, sondern dass er geschnappt wird und dass er bestraft wird. Das gibt uns ein Gefühl der Genugtuung. Aber häufig ist es anders. Und häufig bleiben diese Dinge offen. Und es gibt keine direkte Folge. Also das ist einfach eine, glaube ich, eine Tatsache dieser Welt. Und wenn wir versuchen, eine Logik reinzubringen, warum passiert dem das, werden wir nicht weit kommen. Wenn Gott ein guter Schöpfer ist, das war die Frage, woher kommt das Böse? Und dazu ist wichtig, dass es einen Bruch gibt. Dass es einen Bruch gibt in dieser Welt. Und die länger dabei sind, die wissen das, denke ich mal, aber es ist mir wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen, weil wenn ich einfach die Linie ziehe, aha, Gott ist ein guter Schöpfer und dann gucke ich mir die Welt an, die er geschaffen hat und dann sehe ich da irgendwie gibt es da ein Problem auf dem Weg zwischen diesen beiden Punkten. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, sehen wir, da heißt es, Gott hat die Welt geschaffen und in 1. Mose 1 heißt es dann, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und der Plan war, dass es so bleibt und dass Gott mit den Menschen, die er geschaffen hat, in einer innigen Gemeinschaft lebt. Aber diese Menschen, die Gott geschaffen hatte für die Beziehung mit ihm, haben die Autonomie gewählt. Haben gesagt, wir wollen unser eigener Herr sein. Wir wollen selber entscheiden, was gut und böse ist. Und Gott straft sie. Und die Strafe besteht darin, dass er sie machen lässt. Die Strafe besteht darin, dass Gott zum Menschen sagt, dein Wille geschehe. So wie du dir das jetzt denkst, so mach. Paulus nennt das dann, er hat sie dahingegeben in ihre Begierden. Er zwingt seine Geschöpfe nicht, auf seinen Wegen zu bleiben. Er wünscht sich eine Liebesbeziehung zu seinen Geschöpfen, zu uns, zu dir, zu mir. Aber diese Liebe braucht Freiheit. Und dazu gehört die Freiheit, Nein zu sagen. Das ist im Zwischenmenschlichen so, wenn du dir jemanden einfängst und an den Stuhl fesselst und dann sagst, liebe, liebe mich, dann kommst du ins Gefängnis, zu Recht. Und auch Gott handelt nicht so. Sondern er lädt uns ein, er wirbt um uns, nicht weil er uns braucht, aber weil er uns mit seiner Liebe beschenken will. Und dazu haben wir diese Freiheit und eben auch die Freiheit, Nein zu sagen. Und von dieser Freiheit haben wir, sage ich jetzt ganz pauschal, als Menschen reichlich Gebrauch gemacht. Von dieser Freiheit, Nein zu sagen. Und die ganze Menschheitsgeschichte müssen wir in diesem Licht sehen. Und dann verschiebt sich die Frage nach der Verantwortung. Also, dann fragen wir, warum lässt Gott das zu, dass dieses Kind hungert? Dass ein Betrunkener mein Kind überfährt, dass die Völker einander bekriegen, dass die Reichen reicher, dass die Armen ärmer werden. Und dann hören wir Gott, der sagt, dein Wille geschehe. Du hast gewählt. Der Mensch, der Gott unbedingt loswerden wollte, der kommt dann, wenn alles zusammengebrochen ist und sagt, Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Aber Gott ist nicht zu haben als Sündenbock. Diese Rolle steht ja nicht zur Verfügung. Und die Frage fällt auf uns zurück. Warum lässt du das zu, Mensch, dass dieses Kind hungert? Wenn du die Möglichkeiten doch hast. Und es eine ganze Zeitschriftenindustrie gibt, die nur von Diätprogrammen lebt. In einem anderen Teil der Welt. Warum lässt du, Mensch, das zu, dass der Hass in deinem Herzen so viel Raum gewinnt? Wolfgang Borchert kam aus dem Zweiten Weltkrieg schwer krank und hat ein Hörspiel geschrieben mit dem Titel Draußen vor der Tür. Und darin formuliert er eine erschütternde Anklage an Gott. Wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wo warst du, Gott? Das ist diese Frage und das ist diese Erschütterung der Menschen, die aus dem Krieg kamen, die nicht mehr die Möglichkeit gesehen haben, noch an einen guten Gott zu glauben, nach dem, was sie erlebt hatten. Und dann lässt er aber Gott sprechen in diesem Hörspiel. Und Gott sagt, meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Das ist Gott sei Dank eine Übertreibung mit dem keiner. Aber da liegt das Problem. Natürlich, man kann darüber reden, dass Gott doch diesem Treiben ein Ende machen könnte. Dass er aufräumen könnte. Und wir haben keine Vorstellung, wie gründlich er dann aufräumen würde. Und er hat die Menschen, ja, wir glauben immer, er sollte mal da drüben aufräumen oder bei dieser Firma oder bei diesen Politikern oder bei dem Nachbarn oder so. Aber dann kommt alles auf den Prüfstand. Und für diese Zeit, in der wir leben, hat er uns als freie Subjekte geschaffen, die eigene Entscheidungen treffen können. Und dann geht es aber weiter. Man kann mit der Verantwortung der Menschen natürlich relativ leicht Hungerkatastrophen erklären und Kriege und Neid und Missgunst. Und dann sehen wir aber Naturkatastrophen, die keine direkte menschliche Ursache haben. Bei denen kann man immer noch sagen, wenn ein Erdbeben in Haiti oder in Peru zuschlägt, hat es ganz andere Folgen, als wenn dieses Erdbeben in Japan oder in Kalifornien zuschlägt mit der gleichen Stärke. Und das hat wieder was nicht mit Geologie zu tun, sondern mit Reichtum und Armut. Und da sind die Menschen wieder im Spiel. Aber es geht ja trotzdem tiefer. Und die Bibel sagt, und als Christen glauben wir das, dass diese ursprüngliche Rebellion der Menschen die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen hat. Dass also diese Zerstörungskraft des Widerstands gegen Gott so stark war, dass es letztlich auch die Natur mit runtergerissen hat. Und dass da die letzte Ursache für Naturkatastrophen liegt. Sprechen dann vom Sündenfall oder von einer gefallenen Schöpfung, die ja, die wir täglich erleben. Mit den Brüchen, mit den Vulkanausbrüchen, mit den Seuchen, die unterwegs sind. Und diese Schöpfung strahlt immer noch Gottes Macht und Schönheit aus, aber sie ist nicht mehr im paradiesischen Urzustand. Man kann immer noch die Spuren des Schöpfers sehen. Also wenn du nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor dem Kölner Dom gestanden hättest, hättest du eine Ruine gesehen, aber du hättest immer noch die Hand des Meisters oder der vielen Baumeister gesehen, die da am Werk war. Und so stehen wir vor unserer Schöpfung oder vor der Schöpfung Gottes und sehen, da ist ein Meister am Werk gewesen, aber ganz viel ist zerstört. Und der Apostel Paulus spricht davon, dass die ganze Schöpfung sich nach der Erlösung sehnt. Und auch das glauben wir, dass Gott erlösen wird, dass Gott Wiederherstellung schenken wird und dass es eine umfassende Wiederherstellung sein wird, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Es geht so weit, dass er von einem neuen Himmel und einer neuen Erde spricht, davon, dass Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen. Und das hat Folgen für unser Leben jetzt. Und zwar nicht die Folge, dass wir dann sagen können, dann ist ja alles egal. Gott räumt schon irgendwie auf. So, es gibt so Abbruchpartys, ja, kennt ihr das? Wenn ein Haus abgerissen wird, dann gibt's da so, das ist glaube ich nicht legal, wird dann nochmal ordentlich gefeiert, weil es jetzt eh nicht mehr drauf ankommt. Manche leben so in dieser Welt. Ich habe jetzt gerade gelesen von einem Politiker in einem großen westlichen Staat, den ich jetzt nicht nenne, der sagt, ja, Klimaschutz und so brauchen wir uns nicht drum kümmern, weil Gott gesagt hat, es wird keine neue Sintflut kommen und ja, alles in Ordnung. Sondern Gott fordert uns heraus, mit dabei zu sein, mitzuwirken an dieser Wiederherstellung, mit den kleinen Schritten, die uns möglich sind, die Hoffnung weiterzutragen, für Gerechtigkeit einzustehen, uns um diese hungernden Kinder zu kümmern, soweit es uns eben möglich ist. Und uns ist ziemlich viel möglich, wenn man mal drüber nachdenkt. Den Leidenden mit Barmherzigkeit zu begegnen. Eben noch haben wir zu Gott geschrien, warum tust du nichts gegen das Elend in dieser Welt? Und jetzt dreht Gott sich zu uns um und sagt, ja, ich will etwas tun. Ich sende dich. Ich sende dich, dass du aktiv wirst. Dass du ein Bote meiner Wiederherstellung wirst. Dass du ein Agent meiner Liebe wirst in dieser lieblosen Welt. Und plötzlich sind wir selbst ein Teil der Antwort auf unsere eigene Frage. Also Gott fordert uns heraus, selber ein Teil der Lösung zu werden. Und Gott fordert uns auch heraus, zu wachsen an diesen Herausforderungen, an diesen Nöten, die es gibt in dieser Welt. Er möchte, dass wir reifen, er möchte, dass wir wachsen. Und auch dazu brauchen wir Stürme. Also ein Baum, der in einem Gewächshaus aufwächst, der wird nicht sturmfest. Und Gott möchte, dass wir sturmfest werden. Und deshalb ist da noch ein Grund, dass wir nicht in einem himmlischen Schlaraffenland leben, sondern in dieser Welt, wie sie ist. Paulus, der wirklich Bedrängnis kannte, der wirklich Not kannte aus eigenem Erleben. Dieser Paulus sagt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir freuen uns darüber, wenn wir in Not sind. Nicht, weil wir irgendwie masochistisch veranlagt sind, sondern weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also auf der Grundlage dieses Vertrauens, dass Gott uns liebt, kann ich durch die Stürme gehen und kann darauf vertrauen, dass er mich darin wachsen lässt, dass er mich darin stärker werden lässt, auch für den Dienst, den ich in dieser Welt habe, auch für den Trost, der nicht anderen spenden kann. Sagt dann an einer anderen Stelle, mit dem Trost, den wir empfangen haben, können wir wieder andere trösten. Und das können wir nicht, wenn unser Leben immer nur eitel Sonnenschein ist. Dann wissen wir gar nicht, was für Probleme andere Leute haben. Also er will uns gebrauchen in dieser Welt. Ich gebe gerne zu, ich habe das am Anfang schon zugegeben, dass ich nicht die abschließenden Antworten habe auf die Frage nach dem Leid, sondern ein paar Hinweise. Ein paar Versuche, das Unbegreifliche in Worte zu fassen. Und letztlich stehen wir doch immer wieder vor Fragen, wo wir nicht weiterkommen. Aber wo wir trotzdem Vertrauen fassen können zu diesem Gott. Wir stellen hier Mutmaßungen an über die Motive von wahrscheinlich dem komplexesten Wesen, was es gibt, nämlich Gott. Und dann ist es für mich nicht sehr verwunderlich, dass wir das nicht alles haarklein erklären können. Aber ich glaube, wir können und wir müssen noch tiefer gehen zu dem Gott, der selbst leidet. Und das ist der letzte Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Das Symbol und die Mitte unseres Glaubens ist das Kreuz. Ein Folterinstrument, ein Mordinstrument. Es gab mal eine Bischöfin in Deutschland, die gesagt hat, man sollte vielleicht doch lieber die Krippe nehmen als Zeichen. Das wäre viel lebensbejahender und viel freundlicher und so. Einige Jahre später hat sie gesagt, nein, das Kreuz ist zentral. Am Kreuz kommen wir nicht vorbei. Ein Ort, an dem Gottes Sohn für eine leidende, blutende Welt litt und blutete und starb. Es gibt Atheisten wie Richard Dawkins in England, die sprechen dann, ihr erlaubt mir das zu zitieren, von kosmischem Kindesmissbrauch. Also wie grausam ist Gott, dass er sowas seinem eigenen Kind antut. Da sehen wir mal wieder, was für einen schlechten Charakter Gott hat, wenn es ihn denn gibt oder gäbe. Aber in Wirklichkeit tut Gott hier nicht etwas irgendjemand anders an, sondern Gott selbst, das ist das Geheimnis, Gott selbst kommt in dieses Leiden. Gott selbst kommt in diese Niedrigkeit. Gott selbst kommt in diese Not. Gott selbst wendet sich dem Leidenden zu und sagt, ich weiß, was du durchmachst. Und nicht, weil ich allwissend bin und dich sozusagen verkabelt habe und an meine Messgeräte angeschlossen, sondern weil ich selber da war, weil ich dieses Leiden aus eigener Erfahrung kenne. Gott sitzt nicht auf seinem Thron irgendwo in der Höhe und überlegt so, du kriegst jetzt mal Krebs und du kriegst jetzt mal Missbrauch und du kriegst mal Liebeskummer und du kriegst einen Lottogewinn, sondern er kommt in die Niedrigkeit und er erleidet all das selbst. Er ist selbst in der Tiefe. Und ich glaube, darin steckt eine tiefe Botschaft. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mal hatte mit einem Mann aus Afghanistan. Den habe ich kennengelernt auf einer langen Busreise. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und wir waren sehr schnell beim Thema Glauben und wie diese Welt so ist. Und er wollte wissen, ob ich glaube, dass es ein vorbestimmtes Schicksal gibt. Natürlich im Islam ein wichtiges Thema. Also sind alle unsere Erlebnisse vorherbestimmt oder ist das Zufall? Und er erklärte mir, er könne nicht mehr an Gott glauben, nach all dem, was er in Afghanistan erlebt hat, was seiner Familie angetan wurde, was diesem Land angetan wurde. Das war in den 90ern, als ich den getroffen habe, also als die Taliban offiziell an der Macht waren. Und er sagt, er kann nicht mehr an Gott glauben. Und dann habe ich ihm von dem erzählt, was für Muslime eigentlich ein Skandal ist. Ich habe ihm vom Kreuz erzählt. Und ich habe ihm von dem gekreuzigten Jesus erzählt. Und ich habe ihm davon erzählt, dass Gott in dieses menschliche Elend gekommen ist und sagt, ich kenne dich, ich verstehe dich, ich bin mit deinen Schuhen gelaufen. Da, wo du keine Schuhe hattest, bin ich mit dir barfuß gelaufen. Und ich würde jetzt gerne erzählen, dass er schluchzend zusammenbrach und Christ wurde. Er wurde sehr still. Er wurde sehr still und ich hatte das Gefühl, er wurde sehr nachdenklich. Das Gespräch ging dann nicht lange weiter, weil wir dann irgendwann am Ziel waren. Aber ich möchte gern glauben, dass diese Botschaft ihn berührt hat. Und ich wünsche mir, dass sie uns berührt. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus in allem seinen Brüdern, den Menschen, gleich wurde. Dass er uns in unserer Schwachheit verstehen kann, weil er selbst schwach wurde. Und weil er selbst gelitten hat und in Versuchungen ausgesetzt war, heißt es in Hebräer 2, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Gott kommt in die Tiefe. Gott ist nicht ein kalter Diktator, der irgendwelche Schicksale verteilt, sondern Gott sagt durch den Propheten Jesaja, ich will euch trösten. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und dieser Gott, ja, der will uns begegnen mit seiner Liebe. Und da werden nicht alle Fragen beantwortet. Da bleibt vieles offen. Aber es kann dann auch offen bleiben, weil wir uns anvertrauen können. Und manchmal ist das eine ganz direkte Erfahrung der Nähe Gottes. Aber ganz oft brauchen wir dazu einander. Und darum stellt Gott uns in Gemeinschaft. Darum ist es gut, wenn wir mit anderen zusammen sind. Ich habe das am Anfang ja schon gesagt. Dieses Miteinander schweigen oder auch das wirklich einander Zuspruch geben. Und da ist jemand, der sagt, ich kann nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr beten. Und dann ist es gut, wenn ein paar um ihn rum sind, die nicht sagen, wie kannst du das nur sagen, sondern die sagen, ist in Ordnung. Wir waren auch schon mal an dem Punkt. Wir glauben für dich mit, wir beten für dich mit und wir vertrauen Gott, dass er dich da wieder rausholt. auch wenn du das jetzt auch nicht glauben kannst. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Also Christus ist gleich stark natürlich, aber oft, ihr kennt das, es ist viel leichter, jemand anders zu ermutigen als sich selber. Weil das die guten Sachen, die man jemand anders sagt, die dann selber mal anzunehmen, ist gar nicht so leicht. Und deshalb brauchen wir einander. Und das Letzte, Jesus ist im Leiden nicht nur solidarisch, das wäre zu wenig. Wenn wir im Loch sitzen und er kommt dazu, setzt sich daneben und sagt, ja, ist wirklich dunkel hier. Und jetzt, was machen wir denn jetzt? Nein, Jesus ist nicht nur solidarisch, er ist auch siegreich. Und in seiner dunkelsten Stunde hat er den Tod selbst überwunden und ist auferstanden. Paulus sagt dann, Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Die Vollendung dieses Sieges, die liegt freilich noch vor uns. Die kann man eben nicht empirisch feststellen in dieser Welt. Wenn man die Welt anguckt und sagt, aha, ist Jesus Sieger über den Tod, ja oder nein? Aber wir können es im Glauben annehmen. Und dieser Sieg kann uns heute schon inmitten von diesem Chaos, inmitten dieser Welt, Trost und Hoffnung geben. Und das ist kein billiges Vertrösten, was dann am Ende steht, was auch am Ende der Bibel steht, sondern es ist eine große Vision, die uns heute Mut macht, die uns heute auch aktiv macht, Tröster zu sein für andere. Und der Jünger Johannes hat eine Vision am Ende seines Dienstes. Und da sagt er, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen. Und Herr, unser Gott, wir danken dir. Danke, dass du uns an den Orten begegnest, wo wir dich am wenigsten erwarten. Dass du dort bist, mitten in der Dunkelheit, mitten in der Ratlosigkeit. Dass du nicht von uns forderst, dass wir erst aus eigener Kraft da wieder rauskrabbeln und damit wir dir dann begegnen können. Sondern du bist dort am Tiefpunkt. Und du begegnet uns dort. Du wendest uns dort deine Liebe zu. Danke, dass du uns einlädst, an deiner Hand durch diese Welt zu gehen und in die nächste Welt. Und wir beten für die unter uns, die jetzt vor diesen Fragen stehen, für die diese Fragen nicht theoretisch sind. Die mit Krankheit, die mit Not, die mit Trennung, die mit materieller Not konfrontiert sind und nicht weiter wissen. Und wir beten, dass du dich als der Tröster erweist und dass sie Menschen finden, vielleicht hier in dieser Gemeinde, die ihnen beistehen in dieser Not. Dass sie sagen können, auch und gerade in diesen tiefsten, an diesen tiefsten Orten bin ich Gott begegnet. Danke, Herr, dass du treu bist. Danke, dass du ein guter Hirte bist. Danke, dass du dich uns voller Liebe zuwendest, immer wieder neu. Amen.